Möchtet ihr nochmal durchatmen, irgendwelche gymnastischen Übungen? Ja, der eine oder andere nutzt die Zeit ruhig, es ist nicht verboten, weil jetzt folgen ja 90 konzentrierte Minuten. Oder? Ja, also, die meisten Menschen würden zustimmen, vielleicht ihr auch, das normale Tagesgeschäft eines geschäftigen Lebens, das vereinnahmt einen schon ziemlich. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man das so im Zeitraffer sieht, was im Bund so los ist, dass da viele Menschen auch sehr mit beschäftigt sind in Bund und Gemeinden. Also wir sind verstrickt in Termin- und Wochenpläne, ihr sicherlich auch, privat wie beruflich. Und da ist man oft schon froh, wenn man das Dringliche irgendwie erledigt kriegt, vom Wichtigen mal ganz zu schweigen. Und dann sind da auch noch Konflikte und Fehlversuche und die versperren einem dann manchmal auch gehörig den Blick auf das, was möglich wäre und wichtig wäre. Und ich dachte, vielleicht könnte uns in dieser Situation ein alter Bekannter helfen. Ein Bibeltext, der auf neue Weitsicht und Ermutigung aus ist. Ich lese euch mal diesen Abschnitt aus der Bergpredigt, Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein alter Bekannter mit einer immer aktuellen Botschaft, finde ich. Ich weiß nicht, kennt ihr schon die Geschichte von Rudi und dem Elefanten? Also der Elefant neigte dazu, spazieren zu gehen und er tat das immer am Waldrand, wo die Ameisen ihren Hügel gebaut hatten. Und einmal aus Versehen natürlich trat er mit seinem dicken Huf hinein und die Hälfte des Bauwerks war weg. Das ließ die Ameisen nicht kalt und sie wollten sich rächen an dem Elefanten und kletterten die Beine hoch und viele Tausend krabbelten an dem Elefanten hoch. Der wusste sich auch nicht anders zu helfen, als sich mal kräftig zu schütteln. Da lagen die meisten schon wieder unten. Und nach dem zweiten Schütteln lag der Rest auch noch unten, bis auf Rudi. Der hatte sich im Nacken des Elefanten festgekrallt. Worauf die anderen ihn anfeuerten und riefen, würg ihn, Rudi, würg ihn! Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist. Aber also wenn man diesen Bibeltext hört, den ich eben vorgelesen habe, was Jesus da über die Jüngergemeinde sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass die Größenverhältnisse ähnlich ungleich sind wie zwischen Rudi und dem Elefanten. Also was will diese kleine Herde eigentlich ausrichten gegenüber einer großen und komplexen Welt, die nach ganz anderen Regeln spielt und sich in der Regel durchsetzt? Also das muss doch ein hoffnungsloses Unterfangen sein, in das Jesus da seine Gemeinde führt. Wer würde diesen Elefanten schon würgen wollen? Ihr seid das Licht der Welt. Man könnte sagen, eine der größten Überschätzungen der Kirchengeschichte. Wie kann Jesus das behaupten, wo er doch selbst sagt, dass Gottes Reich klein und unscheinbar wie ein Senfkorn daherkommt? Und dann sowas, Salz und Licht, nicht nur für Bethlehem oder für Caesarea. Er sagt, gleich für die ganze Welt. Seid ihr Salz und Licht. Das entbehrt eigentlich jeder Logik und widerspricht auch unserer Erfahrung. Wir kennen uns selbst und unsere Gemeinde ja eigentlich viel zu gut, als dass wir behaupten könnten, wir wären so leuchtende Himmelskörper. Da denkt man, dass ein bisschen mehr Bescheidenheit doch vielleicht irgendwie gut getan hätte. Und trotzdem hören wir es von Jesus selbst. Mit höchster Autorität sagt er, Licht der Welt. Trotzdem. Trotz, dass seine Gemeinde in der Welt so klein und unscheinbar ist, trotz ihrer Unvollkommenheit, trotz, dass der Gemeinde von sich aus die Leuchtkraft häufig drastisch fehlt, trotzdem sagt er zu uns, die Gemeinde ist, was sie ist. Sie ist die Hoffnung für die Welt. Also das Besondere an der Gemeinde Jesu liegt wohl nicht daran, was sie selber hat und kann und vollbringt, sondern in dem, was Gott seltsamerweise durch sie tut. Die Gemeinde ist Salz und Licht, weil Gott trotz allem durch sie handelt und fest entschlossen ist, das nicht einzustellen. Wir schauen uns die Bilder mal kurz an. Man fragt sich ja, was hat es denn so auf sich eigentlich mit diesem Salz? Das Bild ist uns nicht mehr so ganz geläufig. Also Salz, unsere Sprichwörter gehen anders. Da heißt es, das ist das Salz in der Suppe oder so. Da geht es aber mehr darum, dass es ein bisschen besser schmeckt. Man wäre auch anders satt geworden. Aber Salz im Altertum hatte eine viel zentralere Bedeutung. Da ging es nämlich darum, dass man Speisen konservieren musste, haltbar machen musste, ohne Kühlschränke. Also ohne Bild gesprochen, um der Gemeinde und ihrer Mission willen, hält Gott diese Welt noch am Leben. Deswegen hält Gott das Gericht über diese Welt noch zurück. Er verlängert die Zeit, in der Menschen seine Gnade in Anspruch nehmen können. Die Welt wird haltbarer. Eigentlich ein ziemlich ungeheuerlicher Auftrag, finde ich. Und oft genug lassen wir uns auf allerhand Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen und wissen gar nicht, wie groß der Auftrag ist, den wir eigentlich haben. Ich war einmal sehr beeindruckt von einem Besuch eines Missionars. Wir haben heute schon für die Missionare gebetet. Dankmar Hottenbacher war mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, 40 Jahre, glaube ich, in Japan. Die beiden waren mal in Füssen zu Besuch und hatten so die komplette Missionarsausrüstung dabei, Fischcracker und Sushi-Attrappen und alles, was man so brauchte, um uns Japan näher zu bringen. Und sehr beeindruckt war ich, als er seine völlig zerschlissenen, abgelaufenen Turnschuhe hochhielt. Und sagt, die habe ich abgelaufen in dem Wohnblock unserer Gegend, als ich die Leute eingeladen habe. Der Mann war damals schon über 60. Und man fragt sich, also muss er sich das noch antun? Hat er nicht inzwischen Leute für sowas? Ja, da holt man doch immer die Shorties. Jetzt habe ich es verraten. Aber er konnte nicht anders. Er wusste, ich platze wahrscheinlich, wenn ich die Menschen nicht zu Jesus rufe. Die Christenheit hat ihr Heil nicht wie eine fette Beute davonzuschleppen und in Sicherheit zu bringen, sondern was wir sind, sind wir für die Welt. Diese Aufgabe kann sonst niemand übernehmen. Wenn das Salz kraftlos wird, dann ist alles verloren. Dann ist die Hoffnung der Welt dahin. Und wenn man Jesus genau zuhört in diesen Versen, dann merkt man, wie wichtig es ist, nicht nur von dem evangelistischen, sondern auch von dem diakonischen Auftrag dieser Mission zu sprechen. Jesus sagt ja vollkommen ohne Skrupel, Licht sein drückt sich in guten Taten aus. Und interessanterweise gingen Erweckungen in der Kirchengeschichte auch meistens einher mit Engagement der Christen für ihre Mitmenschen. In der praktischen Liebe bekommt das Evangelium ein außerordentlich freundliches Gesicht. Dann merken die Leute, hier wird nicht nur geredet, hier hat die Liebe auch Hände. Zwei Seiten ein und derselben Medaille. Reden und tun. Evangelisieren und helfen. Also wenn die Gemeinde im Verhältnis zu dieser Welt auch ein bisschen so aussieht wie Rudi auf dem Elefanten, sie ist eben an vielen entscheidenden Stellen doch die Hoffnung für die Welt. Zwei ganz einfache Geschichten aus meiner Gemeindezeit in Siegen. Da kam mal eine junge Frau nach dem Gottesdienst zu mir, die war zum ersten Mal da und sagte, wissen Sie, warum ich heute da bin? Ich bin gekommen, weil mich letztes Jahr beim Sommerfest jemand auf der Straße so freundlich begrüßt hat. Dachte ich, das ist doch mal, das kriegen wir doch öfter hin. Aber manchmal ist es so wenig, was Menschen so gut tut und im Gedächtnis bleibt. Oder an jedem letzten Sonntag im Monat gab es im Café immer kostenlosen Kaffee und Kuchen. Und zwar von einer Qualität, wo ich sagen muss, das war schon also Siegerländer Standard. Ja. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Also ja, da misst man Kuchen auch an der Höhe. ist ja egal. Also jedenfalls, das waren gute Geschichten, die da angeboten wurden, die man sonst in der Bäckerei, also für teure 3,90 hätte erwerben müssen, die gab es da halt eben so gegen Spende. Und dementsprechend waren viele Menschen da, die auch sich sonst so einen Kuchen nirgendwo hätten leisten können. War geneigt zu sagen, der erste schmackhafte Salzkuchen der Welt. Licht und Salz für diese Leute. Ich habe mich gefragt, wie sah diese Mission eigentlich damals aus? Zur Zeit der ersten Christen. Was haben die gemacht? Freundlich auf der Straße, Kuchen gebacken, was haben die gemacht? So ganz im Detail kriegen wir es natürlich nicht mehr raus, aber sehr überrascht war ich doch, dass es damals offensichtlich gar keine organisierte Licht- und Salztätigkeit gab. Also bei Paulus wohl, der hatte seinen Plan, wie er die damals bekannte Welt erreichen wollte, aber danach eigentlich nicht mehr. In der Zeit der größten und umfangreichsten Ausbreitung des christlichen Glaubens gab es kein Konzept. Das ist uns ein bisschen fremd, auch so als Deutsche denken wir immer, ob das denn sein kann, das hat bestimmt nicht lang gehalten. Naja, 2000 Jahre jetzt, ja, alles in allem. Also zwischen 100 und 350 nach Christus gab es eigentlich keinen großen expliziten Missionsauftrag. Der stand natürlich drin im Matthäusevangelium, aber das hat man nie als einen Auftrag für die Kirche verstanden, sondern das hat jeder halt persönlich genommen. Da hat man nicht gesagt, das müsste mal die Gemeinde machen oder das kann ja da auch der Bund machen, kann ja so eine Zukunftskonferenz mal machen oder so. Das waren Verse, die hat jeder für sich genommen. Die frühe Mission wurde nicht organisiert, sie hat einfach stattgefunden. Also natürlich waren auch die Gottesdienste offen für alle Neugierigen und alle Gäste, keine Frage. Aber die mussten ja erst mal kommen. Und es war ja nicht so, dass man in dieser Zeit überall in den höchsten Tönen von den Christen sprach, sondern man hat ja eher sich Geschichten erzählt, wer weiß wie, um die Leute genau von diesen Gottesdiensten fernzuhalten. Die kamen aber trotzdem. Und das muss wohl daran liegen, dass sie im alltäglichen Leben der Christen das Evangelium gesehen haben, bevor sie es irgendwann mal im Gottesdienst hörten. Ein eindeutiger Lebensstil, das hat die Menschen beeindruckt. Und das war ein so starker Kontrast zur oftmals kalten Welt der Antike, dass viele gar nicht anders konnten, als sich darauf einzulassen. Christen waren bekannt dafür, dass sie füreinander das letzte Hemd hergaben. Oder im Original, ein Originalzitat, ihr erster Gesetzgeber hat ihnen die Überzeugung beigebracht, also Jesus Christus, der erste Gesetzgeber, dass sie untereinander Brüder seien. Sie entwickeln eine unglaubliche Rührigkeit, sobald sich etwas ereignet, was ihre gemeinschaftlichen Interessen berührt. Nichts ist ihnen dann zu teuer. Allein die Gemeinde in Rom versorgte 1500 Witwen und Hilfsbedürftige. Das ist schon mal ein Wort, würde ich sagen. Aber nicht nur für die Gemeindegeschwister tat man das, sondern Julian, römischer Kaiser, der nach Konstantin übrigens die Wende zum christlichen Staat gerne wieder rückgängig gemacht hätte, gerne wieder die ursprüngliche heidnische Staatsform des Römischen Reiches eingeführt hätte, der sagte über die Christen, die gottlosen Galiläer, wäre auch gut, ja, die gottlosen Galiläer ernähren außer ihren eigenen Armen auch die unsrigen. Die unsrigen aber ermangeln unserer Fürsorge. Nach dem Motto, die sind unser Sozialamt, die Christen. Wer will sie jetzt noch vertreiben? Also die frühe Mission braucht es offensichtlich nicht organisiert zu werden, sie war einfach da. Und natürlich haben wir es bis heute nicht in der Hand, ob sich ein Mensch wirklich auf dieses Abenteuer Glauben einlässt. Es kann niemand zu Jesus kommen, außer der Vater zieht ihn. Heißt es schon in der Schrift. Wir sind nur zwei Boten mit zwei Händen und einem Mund. Aber genau das ist, was Jesus will. Einfache Boten mit zwei Händen und einem Mund. Übrigens, nach einer Studie hören Menschen etwa 5,8 Mal von Jesus Christus, bevor sie sich für ein Leben mit ihm entscheiden. 5,8 Mal. Finde ich interessant. Ich frage dann immer gerne, wer 4,8 Mal bisher von Jesus gehört hat, bis hierher. würde ich gerne mal sprechen nach dem Gottesdienst. 5,8, ich weiß nicht, wie man genau darauf kommt, auf 5,8, aber es zeigt zumindest, dass Evangelisation, also dieses Werben für die gute Nachricht von Jesus, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist. Also da sind nicht nur ein paar gut trainierte Evangelisten am Werk, sondern viele Christen, deren Worte und Taten ineinander greifen. Ich hätte euch gerne noch einen netten Mann mitgebracht heute Morgen, den ich bei McDonald's getroffen hatte. Ich war ein bisschen früh dran. Der wusste nur, dass eine Moschee in der Gegend war. Aber so, und ich habe gesagt, ich bin hier heute Morgen aktiv, ob er nicht mitkommen möchte. Er war nicht ganz so spontan. Er meinte aber, er käme irgendwann mal. Also wenn er kommt, schöne Grüße. Ja, I was nicht. Bei Namen waren wir noch nicht. Wir waren so bei Lebensgeschichte und so. Ja, manchmal erlebe ich solche Sachen, wo man merkt, es braucht irgendwie mehrere Leute. Wir haben unser Gemeindepraktikum, meine Frau und ich, in Regensburg absolviert. Und da hatte ich einen sehr netten Zahnarzt, dem ich gerne von Jesus erzählen wollte. Was ich nicht bedacht hatte, ist, das ist immer ein bisschen schwierig mit offenem Mund. Und auch bei dem, was der da tut, das ist ja grundsätzlich respekteinflößend. Und das war nicht so das Setting, wo mir das so leicht fiel. Und irgendwann habe ich dann mal gewagt zu sagen, also dadurch, dass er mich so gut behandelt hatte, konnte ich am Sonntag drauf richtig gut predigen. Ja, war jetzt also mehr so eine richtige so eine Brücke, die musste man da so hinzimmern, aber egal. Jedenfalls sagt er, ach, das wäre ja interessant und wo ich das denn machen würde. Und da kennt er ja noch jemanden aus der Gemeinde. Und er würde sich ja auch dafür interessieren. Und Zahnarzt, wie heißt das, die Zähne modellieren? Technikerin. Seine Zahntechnikerin würde ihn also auch schon immer da, also einführen quasi in diese Thematik. Da dachte ich, das ist ja prima. Alles klar, habe ich meinen Job schon getan. So. Also das Evangelisation ist ein Gemeinschaftsprojekt von vielen Menschen, die zwei Hände und einen Mund haben. Vielleicht hast du schon mal den Eindruck, dass du irgendwie nicht so richtig dazu beitragen kannst. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Manchmal ist das nur eine warme Suppe oder ein Bett für die Nacht. Manchmal brauchen Mütter Entlastung und dann bist du da und nimmst die Kinder mit zum Sonntagsausflug, den ihr eh geplant habt. Kleine Dinge, die Liebe und Wertschätzung ausdrücken. Oder die Bereitschaft zur Versöhnung, wenn etwas Schlimmes passiert ist. In meiner Gemeinde sind mal zwei Personen aneinander geraten, gar nicht so dramatisch, aber schon belastend. Und als sie sich wieder versöhnt hatten, sagte sie dann zu ihm, also es hat mich beeindruckt, dass du, obwohl wir miteinander gestritten haben, noch weiter mit mir gesprochen hast. Das kannte ich noch nicht. Also, ist das etwa kein missionarisches Zeugnis? Ich finde schon. Also vielleicht hast du den Eindruck, dass du nichts erzählen kannst, aber ich glaube, das stimmt nicht. Du kannst zum Beispiel erzählen, wie deine Beziehung zu Jesus begann. Auch wenn es unspektakulär ist, es ist deine Geschichte. Es ist die Geschichte, die Gott mit dir geschrieben hat. Und er will diese Geschichte gebrauchen. Zeugen sind dafür da, zu erzählen. Nicht einen Prozess zu gewinnen, nicht bis aufs Blut zu streiten, dafür gibt's Anwälte. Jesus braucht Zeugen. Er braucht Menschen, die einfach nur darstellen, was ihnen passiert ist, was sie gehört und was sie gesehen haben, mehr nicht. Und ich finde, du kennst deine Geschichte am allerbesten. Mag sein, du bist kein großer Gelehrter, aber du bist ein Experte für dein Leben. Also es wird sich sicher mal lohnen, eine Liste zu machen mit all den Problemen und Krisen, durch die Gott dich hindurchgebracht hat. Lebensgeschichten fesseln und machen neugierig, zu Recht. Dann geht es plötzlich nicht mehr darum, über eine Sache zu verhandeln oder zu sehen, wer die besseren Argumente hat. Es geht um persönliche Erfahrungen und die treffen einen genau da, ganz persönlich. Oder du kannst erzählen, was Gott dich bisher gelehrt hat, was er in wichtigen Lektionen in deinem Leben getan hat. Von Erkenntnissen, die du über dich selbst gewonnen hast, über Beziehungen, über Versuchungen vielleicht, über ein integres Leben, nach dem du dich ausstreckst. Hat Gott dich schon mal was durch Versagen gelernt? Oder durch Geldmangel? Oder Schmerzen oder Verzweiflung vielleicht? Was hat er dich durch Warten gelehrt? durch Krankheiten, Enttäuschung oder durch all die Wohltaten, die er dir so gerne gibt. Also ihr merkt schon, ohne eine schriftliche Aufstellung sind wir wahrscheinlich verloren, weil Gott so viel in unser Leben hinein gibt und spricht und wirkt. Oder von bestimmten Themen zu erzählen, die dir am Herzen liegen. Von den Kindern, die du am Sonntagmorgen begeistern willst, von dem Essen, was du für die Gemeinde gekocht hast, von dem Kaffee, der sich in Hektolitern schon gar nicht mehr ausrechnen lässt, von den Erfahrungen mit den Geschwistern beim Umzug, von deinem Wunsch, am Arbeitsplatz ein gutes, offenes Klima zu schaffen, von all diesen Begabungen, die du für Jesus einsetzt. Und dann vielleicht irgendwann einmal davon, dass Jesus vom Tod rettet und Frieden mit Gott schenkt. Von einem Herzen, das zu Hause angekommen ist, von der Hoffnung auf Ewigkeit ohne Schmerzen. Das ist eine Lagerhalle voll von Erfahrungen und Geschichten. Erzähl deine Geschichte und du wirst sehen, dass es eine Brücke, über die Jesus geht. Gute Bekannte von uns haben sich in Augsburg Dauerkarten für den FC besorgt. Ich glaube auch, dass die günstiger sind als in München. Und die ganze Nachbarschaft hat wohl solche Karten und dann gehen sie also immer los bei Heimspielen, sind sie beim FC Augsburg dann an. Wir haben gestern gewonnen, glaube ich. Ja. Kann einer bestätigen? 2-1, hervorragend. Sehr gut, 2-1. Da reicht ja auch. Muss ja nicht mehr gewinnen als München. So, und da sind sie also da im Stadion und dann nachher irgendwo im Garten beim Grillen und irgendwie ist das eine nette Truppe, sagen sie, das sind tolle Leute. Und irgendwann ergibt sich dann auch mal die Möglichkeit, über mehr zu reden, tiefer ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, es braucht schon den Willen zu einem langen Weg, zu echten Freundschaften. Übrigens sagen 3/4 aller Menschen, die zum Glauben kommen, dass Beziehungen zu Christen für sie eine wichtige Rolle gespielt haben. Mit positiven Erfahrungen im Hintergrund haben dann auch gute Veranstaltungen wirkliche Kraft. Und wenn es im Moment vielleicht etwas schwer ist mit inspirierenden Veranstaltungen und all dem, dann baut Beziehungen, tut das. Der Rest, das Strahlen der Gemeinde kommt wieder. Und dann seid ihr da und die Nachbarn stehen schon Schlange. Baut Beziehungen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Nicht, wenn ihr euch geschickt anstellt. Nicht, wenn alles glänzt in der Gemeinde. Jesus sagt es brutto, einfach so. Ihr seid die Hoffnung für die Welt. Und glaubt mir, es gibt nichts, was mit der Gemeinde zu vergleichen ist, wenn sie sich von Jesus in den Dienst nehmen lässt. Sie ist ein Licht, wie es sonst keines gibt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen und bietet den Suchenden die Wahrheit an. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Lasst uns zusammen beten und ich bitte euch aufzustehen dazu. Jesus, wir sind erstaunt über das, was du oft gesagt hast. Heute Morgen haben wir einen Teil von dem gehört und uns gewundert darüber, wie du so bedeutend von deiner Gemeinde reden kannst. Und wir wissen, es ist deswegen, weil du ja in ihr anwesend bist, weil du ja hier bist. Darum geht's. Und ich bitte dich darum, dass Licht und Salz von dieser Gemeinde ausgeht, in die Stadt, dass sie ihre Berufung lebt und sich ihrer erfreut, die ein so großes Privileg ist, dass niemand anderes es ausfüllen kann. Danke dafür, dass du gute Gedanken hast, Gedanken des Friedens und der Zukunft und dass du in dieser Stadt Menschen hast, mit denen du reden möchtest, ganz dringend. Danke für diesen Morgen und dafür, dass du Kraft in diese Gemeinschaft legst und dass du gegenwärtig bist. Amen.